Das Gleiche haben wir, wenn ein Orchester miteinander spielt. Da war ich ja noch mehr fasziniert, weil ein Orchester hat oft nicht die Möglichkeit, weil wenn die Künstler unterschiedlich irgendwo sitzen, in unterschiedlichen Ländern, und die werden quasi zu einem Ensemble zusammengeführt, die bekommen vorab die Noten und sie müssen jetzt, sagen wir mal, nach Japan fliegen oder nach Warschau fliegen und dort zu spielen. Die kommen zusammen. Ich habe das jetzt erlebt mit 14 bis 16 Musikern, die zusammenkommen, und die hatten genau 2 Stunden Zeit zu proben, bevor 1000 Leute gekommen sind. Und ich habe sie wirklich beobachtet, wie die arbeiten, wie sie miteinander kommunizieren. Und sie haben auf der Bühne, wenn auch etwas vielleicht nicht so funktioniert hat, wie sie das in der Vorstellung hatten, sie haben sehr viel mit Augenkontakt, mit Blickkontakt und auch mit ihren Körpern sehr viel gearbeitet. Und es hat funktioniert. Und da war Standing Ovation. Und ich habe mir oft immer gedacht, warum können wir nicht auch diese Denke in Business übersetzen?
Herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership Podcast. Mein Name ist Thorsten Philipp.
Hallo und mein Name ist Peter Trage. Herzlich willkommen. Servus Thorsten. Und gleich mal Congrats zur 20. Folge. Kleines Jubiläum.
Ja, Jubiläum. Ich bin unglaublich stolz. Wer hätte das gedacht vor einem Dreivierteljahr, als wir angefangen haben bei den ersten Probeaufnahmen, war ich der festen Überzeugung, das wird nie was. Jetzt haben wir die 20. Folge. Herzlichen Glückwunsch, lieber Peter.
Vielen Dank.
Es ist nicht nur ein Jubiläum, es ist auch eine Premiere. Denn wir sind üblicherweise zu dritt und heute sind wir tatsächlich zu viert. Erzähl, wie ist es gekommen?
Ja, heute sind wir zu viert und das finde ich sehr cool. 20. Folge würde eigentlich schreien nach sentimentalem Rückblick mit Musikuntermalung. Aber wir haben uns doch was anderes dazu überlegt und ich glaube, wir sparen uns heute vielleicht auch die Intro ein bisschen mehr, sondern holen tatsächlich gleich mal unsere Gäste dazu. Ja, wir sind zu viert und wir haben heute ein Team, das gerade ja mit einem neuen Projekt mit Fokus auf Leadership durchstartet. Und wir haben heute bei uns die Hengameh Rabbani und die Stephanie Heidenreich. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Peter, hallo Thorsten. Danke für die Einladung in euren Podcast.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Tut uns einen Gefallen, stellt euch beide vor.
Stephanie, magst du beginnen?
Ja. Also ein herzliches Hallo von mir. Danke für die Vorstellung. Mein Name ist Stephanie Heidenreich. Ich fange jetzt einmal von vorne an. Ich bin jetzt gebürtige Oberösterreicherin, komme aus der Umgebung von Linz und habe das große Vergnügen, schon seit sehr vielen Jahren in Wien zu leben. Und der letzte große Wurf ist mal gelungen, dass ich die Hengameh kennengelernt habe und wir gemeinsam ein sehr, sehr spannendes Projekt starten durften. Ja, zu mir als Person. Ich bin ausgebildete psychosoziale Beraterin, habe in Wien eine eigene Praxis im 2. Bezirk, bin systemisch ausgebildet. Das heißt, für mich ist es relevant zu wissen, was wirkt im System, wer ist im System beteiligt, die Wechselwirkungen. Und das ist auch etwas, was wir jetzt in unserer gemeinsamen Arbeit verfolgen. Zusätzlich beschäftige mich auch mit Supervision. Ich weiß, das ist im Wirtschaftskontext zu allermeist noch nicht so ganz gefestigt. Im Sozialbereich kennt man es. Supervision ist ein Thema von, wie kann ich denn mit belastenden Arbeitssituationen umgehen, beziehungsweise mit wem kann ich mich austauschen, wo kann ich mir Feedback holen, wo kann ich mein berufliches Wirken reflektieren. Hier ganz spannend, alle jene, die sich mit Viktor Frankl beschäftigen, ohne allzu sehr ausholen zu wollen, Sinn- und Existenzanalyse ist ein Thema, das mich persönlich auch immer wieder beschäftigt, beschäftigt mich auch in der Arbeit. Und ja, Hinweis wird mit zunehmendem Alter immer spannender und relevanter. Zumindest habe ich das für mich so ein bisschen mitgenommen. Und ja, bin gut beschäftigt aktuell, davor auch schon. Ich habe ja einen ganz anderen Quellberuf. Ich komme aus einer sehr busy und geschäftigen Materie. Ich war lange Zeit im Vertrieb und im Key Account Management unterwegs, über 15 Jahre lang im Aus- und Weiterbildungssektor, und habe da kleinere, größere Unternehmen, AGs, wirklich großen Häusern begleitet, PE und Organisationsentwicklung und habe da Aus- und Weiterbildungsprogramme in die Häuser getragen, dort verkauft und streckenweise auch mitbegleitet in der Implementierung. War sehr spannend und ja, es ist ein Menschenberuf gewesen, immer schon, lange, lange Jahre, sehr intensiv, hat mir gut gefallen, ich habe es immer sehr genossen. Ich wollte dann mit meiner Zusatzausbildung das noch einmal vertiefen und kann jetzt auf einen wunderschönen Background zurückblicken, der sich sowohl als Wirtschaft als auch sehr viel Mensch zusammensetzt. Und das ist was, was die Hängermee und mich in unserer Arbeit praktisch tagtäglich begleitet. Ja, soweit von mir.
Dann mache ich gleich weiter. Ihr habt uns eh schon sehr nett vorgestellt. Mein Name ist Hema Rabbani von der wunderbaren Bundeshauptstadt Wien. Ich glaube, da können wir auch sehr froh sein, dass wir auch hier sind. Und genauso vielfältig wie die Stadt ist, in der ich gerne lebe, ist natürlich auch das Feld, in dem ich gerne mich bewege. Ich habe persische Wurzeln. Also meine Eltern kommen ursprünglich aus dem Iran, leben aber schon seit 100 Jahren, glaube ich, gefühlt in Österreich. Und da kommt auch mein außergewöhnlicher Name her. Also wenn man den Namen einmal gehört hat, wird man ihn wahrscheinlich selten in Österreich wieder auffinden. Bin Betriebswirtin, was für meine Eltern damals nicht so cool war, weil sie hätten sich eher gewünscht, dass ich Medizin studiere. Aber ich habe, so dickköpfig wie ich war, meinen Willen durchgesetzt und bin auch sehr glücklich darüber. Und habe dann über Jahre in IT-Unternehmen, in Telekommunikation und dann zuletzt in der Mobilitätswelt gearbeitet, hauptsächlich in Führung von Marketing-Kommunikationsabteilungen im internationalen Umfeld und hatte natürlich auch das Glück, mit sehr viel unterschiedlichen Stakeholdern, Menschen, aber auch im internationalen Umfeld mit unterschiedlichen Kulturen zu arbeiten, was ja auch so ein großer Herzenswunsch von mir ist. Und vor 10 Jahren habe ich dann auch festgestellt, Führung bedeutet auch, systemisch auch zu begleiten. Habe dann auch die systemische Ausbildung dazu gemacht und hat mir dann auch im Doing einfach auch sehr stark geholfen, einfach das auch methodisch einzusetzen in meiner Arbeit. Vor allem, wenn es um Beziehungen geht, sei es jetzt mit den Lieferanten, mit den Kunden, mit den Kollegen. Ja, und jetzt seit diesem Jahr mit der Stefanie die Firma Leatris gegründet, wo wir Führung entwickeln, Führungskräfte entwickeln, vorrangig und mit dem Fokus dort, wo die Interaktionen tatsächlich dann passieren. Sei es jetzt in Konflikt, im Dialog, in schwierigen Situationen und auch in unerwarteten Situationen, dort, wo wir am meisten gar nicht damit rechnen, dass sie passieren. Und dort entwickeln wir die Führungskräfte gemeinsam hin.
Sehr cool und vielen Dank für die Einleitung. Jetzt habe ich dazu gelernt, wir haben neben dem Fokus Leadership scheinbar auch irgendwo Gemeinsamkeiten Marketing und Vertrieb. Da haben wir irgendwo alle ein bisschen Wurzeln. Sehr spannend. Du Hengami, wir haben uns ja getroffen vor ein paar Wochen am Naschmarkt in Wien auf den einen oder anderen Drink. Das war ein super nettes Gespräch und ich bin auch während dem Gespräch, habe ich dann relativ spontan beschlossen, wir brauchen dich, wir brauchen euch ganz unbedingt im Podcast, weil du mir auch erzählt hast, was ihr da jetzt gemeinsam in Leatris macht und eben gerade dieser Fokus auf schwierige Gespräche, Führung in kritischen Situationen, das finde ich super spannend. Holt uns mal ein bisschen ab, warum dieser Fokus, warum genau dieses Thema?
Also ich glaube, das eine ist mal die eigene Erfahrung und das war Peter, was wir auch am Naschmarkt, glaube ich, recht ausführlich auch besprochen haben. Ich glaube, wir sind immer in unserem natürlichen Ich, wenn wir gute Botschaften verkünden dürfen. Oder wenn wir in einer Situation sind, wo alles gerade gedeiht und blüht, also wenn Unternehmen in Wachstumsphasen sind, wenn wir Erfolge verzeichnen dürfen, wenn wir Mitarbeiter behalten und motivieren und weiterentwickeln dürfen. Also überall dort, wo wir positive Nachrichten übermitteln dürfen, können, da merken wir auch selbst, auch in unserem Nervensystem, auch in unserer gesamten Haltung, dass es uns einfach leichter fällt. Das andere passiert nicht so einfach. Ja, da gibt es auch unterschiedliche Gründe, auf die dann gerne die Stefanie noch ein bisschen eingehen kann, die auch aus der Neurowissenschaft, aus der Psychologie auch kommen, warum das dann nicht so ist. Und dort gibt es einfach den das größte Konfliktpotenzial. Ich glaube, jeder von uns hat im Büroalltag erlebt, wenn wir jetzt von den klassischen Archetypen jetzt mal sprechen würden, der wütende Chef. Ja, oder der Kollege, der ein bisschen cholerisch wird, oder der Schweigende, ja, also der sich vielleicht ganz komplett zurückzieht und wir ihn da gar nicht weiter fangen können, was und nicht verstehen können, was er eigentlich ursprünglich sagen will oder wie wir ihn auch analysieren oder bewerten oder werten können. Und das wollten wir näher betrachten, weil de facto jeder von uns, sei es jetzt im privaten Umfeld oder sei es jetzt im beruflichen Umfeld, wir kommen drum nicht hinweg. Wir müssen uns diesen Situationen auch stellen und jetzt natürlich noch mehr, weil sich einfach unser Umfeld immer stärker und schneller einfach auch verändert.
Also der Peter und ich haben im Vorfeld auch mal gesprochen, und uns geht's ja ganz ähnlich so, dass wir in erster Linie die positiven Geschichten auch gerne erzählen und auch gerne hören. Das ist auch nachvollziehbar. Und gleichzeitig haben wir aber eine wirtschaftliche Situation, die ja derzeit doch so ist, dass wir häufig, wenn wir mit Kolleginnen und Kollegen sprechen, in der Wirtschaft, in befreundeten Unternehmen, dann doch auch ganz schnell zu relativ schwierigen Themen kommen. Und ich bin ganz bei euch, es ist eben ein zentraler Teil auch von Führung, sich dem zu stellen. Was mich jetzt schon interessiert, ihr habt beide auch gesagt, vor allen Dingen Stefanie, sie war im Key Account Management unterwegs, wir haben alle einen vertrieblichen Background. Also wir kennen auch alle herausfordernde Situationen, wir kennen auch alle Drucksituationen, Stresssituationen im Sales, wo es um den Abschluss von großen Projekten geht, wo es um viele, viele Millionen geht. Und trotzdem gibt es ja so ganz klassisch kritische Gespräche, die sich rund um Restrukturierung kümmern, die auch darum gehen, vielleicht auch ein negatives Feedback zu geben oder ein Feedback, in dem es im Kern heißt, hey, ich bin mit deiner Leistung nicht zufrieden. Und die lösen bei uns ja doch was anderes aus als in einer Stresssituation in einer vertrieblichen Verhandlung. Also zumindest ist das so mein Gefühl, dass da was anderes passiert. Könnt ihr den Unterschied mal beschreiben? Was ist das? Was macht das eine vielleicht ein bisschen spannend, Nervenkitzel? Und warum ist das andere doch so belastend? Wobei es ja beides Themen sind, die eben, und da sind wir wieder beim Kern von Führung, es geht ja darum, Unternehmen erfolgreich zu machen, dann doch ganz wesentlich sind, dass solche Gespräche A, geführt werden, gut vorbereitet werden, dass man sich vor diesen Themen eben nicht verschließt, sondern das ja auch ganz bewusst als Teil seines Führungsalltags akzeptiert und auch möglichst professionell macht. Aber wo ist der Unterschied? Was macht das so speziell?
Ich habe eine Hypothese dazu. Wenn wir
ich hatte gehofft, du hättest eine Doktorarbeit dazu. Ich nehme auch die Hypothese.
Ja, lieber Thorsten, wenn das dein Ding ist, die Doktorarbeiten, dann kram ich eine raus.
Wir stellen die in die Shownotes.
Ist gut. nein, also per se ist es eine simple Angelegenheit tatsächlich. Schwierige Gespräche bringen uns irgendwann einmal an den Punkt, wo wir das Gefühl haben, die Beziehung steht am Spiel. Das ist in einem Sales-Gespräch oder in einer Verhandlung etwas nachgereiht. Ja, natürlich bin ich da in einer Beziehung zu meinem Kunden, aber es hat eine gänzlich andere Tiefe und es hat eine gänzlich andere Wertigkeit. Ja, wenn wir jetzt über Führung und Mitarbeiter sprechen, das hängt natürlich auch davon ab, inwieweit wie viel Kontakt man hat, weil in großen Häusern ist es ja nicht immer gegeben, dass man regelmäßig Kontakt hat mit seiner Führungskraft. Ich glaube oder ich denke, es ist das Thema der Beziehungsebene. Wenn ich gut in Beziehung bin, wenn das beide Parteien wissen, ist die Hürde etwas kleiner. Hat einer von beiden das Gefühl, dass die Beziehung vielleicht nicht so tragfähig ist, wie sie sein sollte oder sein könnte, dann löst das Unsicherheit aus. Vor allem, wenn es dann um kritische Themen geht und vor allem, wenn es um Bewertung geht. Bewertung ist für Menschen ganz generell, egal ob im beruflichen Umfeld oder im privaten Umfeld, ein Thema. Können wir uns davon abgrenzen und wie gut können wir uns davon abgrenzen? Das ist dann wieder für die Führung spannend. Aber es macht etwas mit uns. Ja, wenn wir den Eindruck haben, wir stehen unter Beobachtung und wir werden bewertet. Und hier ist es in unserem Projekt natürlich auch Thema, zu sagen, okay, wie schaffe ich denn das als Führungskraft, sowohl meine Person als auch die andere Person entsprechend zu führen durch das Gespräch und eventuell, wenn es geht, die Beziehungsebene gut im Auge zu behalten. Das wäre der Idealfall. Und ja, das ist so ein bisschen mein Ding zu sagen, wenn Beziehung da ist, vor einem schwierigen Gespräch, ist es bedeutend leichter. Ist sie es nicht, dann wird es interessant und herausfordernd. Und das ist eben was, was man gut üben und trainieren kann, eben in diesen Gesprächssituationen, wo man dann unter Druck steht, bei sich zu sein und ein Gespräch entsprechend führen zu können. Ja.
Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen ergänzen. Sensible Gespräche, kritische Gespräche, die aktivieren einfach unser menschliches Bedrohungssystem. Ja, wir sehen einfach eine Gefahr und wir kennen alle, was dann auch passiert, wenn wir eine Gefahr spüren. Also das ist dieses Freeze-Flight-Modus. Und da kommen Sorge wie, ich könnte abgelehnt werden. Ja, ich könnte mein Gesicht verlieren. Das wird auch in unterschiedlichen Kulturen dann auch natürlich auch anders zu betrachten auch sein. Gesichtsverlust sind in einigen Kulturen natürlich auch höher bewertet als jetzt vielleicht in der westlichen Kultur. Aber in asiatischen spielt das natürlich auch eine größere Rolle. Und auch haben wir einen Rollenkonflikt, weil nur weil ich das in meiner Führungsrolle oder in meiner Managementrolle durchführen muss, heißt das nicht zeitgleich, dass das meinem Wertesystem als Person entspricht. Das heißt, ich brauche extrem viel Energie. Ja, ich muss so stark aus meiner Komfortzone raus, um in dieser erwartenden Führungsrolle meine Kommunikationsaufgaben zu erledigen. Und da gehe ich ein bisschen auseinander von mir selbst. Und das macht es dann auch aus der Energiesicht und ein bisschen schwieriger für uns als Mensch in diese Situationen einfacher reinzugehen. Das ist was die Steffi gesagt hat. Umso öfter wir solche Situationen aber üben und trainieren, umso leichter ist es dann auch zu uns selbst zu beobachten, wie unser Nervensystem oder Körper auch in solchen Situationen auch reagiert. Das ist uns oft gar nicht bewusst, weil in einem Gespräch nehmen wir uns selbst gar nicht so wahr, auch wenn wir es glauben. Wir kriegen ja kein Feedback. Also wenn wir jetzt in einem Unternehmen stehen und wir kündigen jetzt eine Restrukturierung und Maßnahmen an, dann stehe ich entweder in einem Townhall-Meeting oder auf einer Bühne und kommuniziere quasi von einer Richtung zu den Leuten. Ich bekomme selten ja Feedback, wie ich dort wahrgenommen wurde. Das wird kaum geschehen.
Ja, ich finde es ganz spannend, weil du gerade gesagt hast, man nimmt sich ja nicht wahr. Und das stimmt. Und das ist ja genau der Grund, weswegen wir und hoffentlich viele Firmen da draußen in großen Verhandlungen niemals alleine sitzen, um eben genau auch diese Feedback-Loop überhaupt zu ermöglichen. Denn in der Stresssituation bin ich hoffentlich noch auf mein Thema fokussiert, aber nicht mehr auf das, wie reagiere ich, wann setzt eigentlich so der, wann sitzt das Crocodile Brain ein, was passiert eigentlich bei meinem Gegenüber? Und diese Beobachterrolle, die ist ja eben ganz, ganz wichtig.
Und vielleicht auch dazu, Thorsten, also ich glaube, ich habe das selber auch über Jahre beobachtet. Einer Firma geht es vielleicht wirtschaftlich nicht so gut, aber es wird kommuniziert, es werden positive Zukunftsbilder gezeichnet, wenn man zu seinen Mitarbeitern dann spricht. Doch was wir selbst nicht wahrnehmen, dass unser Körper was ganz anderes sagt als das, was wir an Botschaft bringen. Deswegen ist es enorm wichtig, die Botschaft in Balance auch mit uns selbst und mit unserem Körper und zu bringen. Da hilft, wenn wir auch jeder für uns einzeln, auch in diesen Rollen, weil wir haben eine sehr großartige und herausfordernde Rolle, und zu führen ist keine einfache Aufgabe, und jeder, der das behauptet, hat das vielleicht in der Theorie gelesen, aber jeder, der durch viele unterschiedliche Situationen gegangen ist, weiß, es ist nicht einfach. Es ist eine Herausforderung, und man kann auch nicht alles lernen. Ja? Es passieren Dinge, die wir nie erwarten. Deswegen ist eine emotionale Selbstregulierung ganz wichtig. Und wir lernen das in keiner Ausbildung. Es wird uns nirgends in einem Führungskräfteprogramm beigebracht, wie wir uns selbst regulieren. Wir kriegen Methoden, Modelle. Wir bekommen sehr viel Wissen mit. Und das hat auch jede Führungskraft verinnerlicht. Viele, die wir kennen, waren in enorm vielen Seminaren oder haben sehr viele Programme mitgemacht. Aber ihnen fehlt die emotionale Selbstregulierung. Und das bedeutet aber auch eine hohe Reflexionsfähigkeit und auch mich selbst betrachten zu wollen. Ja, also da muss ja mal das Wollen kommen. Und dann auch die Tiefe zu haben, ich setze mich mal hin und betrachte mich jetzt kritisch. Nicht, was meiner Rolle angeblich entspricht, sondern wer bin ich eigentlich als Mensch? Weil dann kann ich auch, wenn diese Rollendissonanz passiert, also wenn ich so ein bisschen auseinandergleite, auch sagen, was ist mein Anteil, aber was ist jetzt meine Aufgabe, die ich einfach erfüllen muss? Und wo kann ich mich auch abgrenzen in solchen Situationen? Und vielleicht auch manchmal gewisse Dinge einfach mit Humor betrachten. Ja, sagen, okay, es ist halt blöd, ja, es ist halt so passiert. Man würde sich, glaube ich, auch einige Konflikte, die im Nachgang dann stattfinden, ersparen, wenn wir einiges vielleicht doch mit Humor betrachten könnten. Und das bedeutet aber auch, dass wir uns auch selbst ein bisschen mit Humor nehmen dürfen oder können.
Das sieht man auch bei den jungen Nachwuchsführungskräften sehr gut, die Hengami und ich auch begleiten. Diese Unsicherheit zum Start, so wie es die Hengami gesagt hat, viele Seminare oder auch nicht, je nach Kultur im Haus, wird da darauf geachtet oder auch weniger. Das Thema ist immer die Selbstwirksamkeit und die Sicherheit in der eigenen Rolle. Und gerade wenn es um schwierige Gespräche geht, finde ich, ist das Menschsein so eine relevante Größe. Da kann einem die Rolle zwar einen Rahmen geben, aber das, was dahinter steckt, ist der Mensch. Und das ist auch das, der Mensch trägt die Beziehung. Der Mensch trägt das Miteinander. Ja? Und da merkt man einfach häufig, dass sie sich da noch schwer tun, zwischen den zwei Dingen hin und her zu switchen, weil du auch gesagt hast, Thorsten, vorher, wenn wir über Bewertung gesprochen haben, es ist immer schwieriger, wenn ich den Eindruck habe, ich werde als Mensch bewertet oder es wird meine Rolle bewertet. Das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Dafür muss auch zuerst einmal Bewusstsein da sein, dass das was anderes ist und dass ich mich dem auch anders gegenüberstellen darf, sowohl also als Mitarbeiter als auch dann wieder als Führungskraft. Bei den jungen Führungskräften, finde ich, sieht man es einfach so wunderschön, weil die sind, weil wir ja auch das Thema haben, junge Menschen kommen, übernehmen Führung, die haben einfach immer wieder diese Fragen, die sie beschäftigen. Wie macht man das? Wie läuft das gut? Und mein Zugang ist halt dann sehr häufig, dass ich sie da einfach ein bisschen so die Differenzierung bringe, was ist eine Rolle und wer bist du? Ja, um das einmal klar zu haben, was macht das eine aus, was macht das andere aus? Gibt es Schnittmengen? Was darf ich als Mensch zeigen? Was ist gut, wenn ich in meiner Rolle zeige? Und das ist ein Thema, das uns regelmäßig begleitet, die Hengami und mich.
Und ist, glaube ich, aber ein Thema, das super schwierig ist, weil ich glaube, viele Führungskräfte, wahrscheinlich wir auch alle gemeinsam haben Seminare erlebt, wo wir gelernt haben, eben zwischen der Rolle und dem Mensch zu unterscheiden, nicht den Mensch zu kritisieren, sondern vielleicht so, wie man den Menschen wahrnimmt. und das haben wir jetzt alle irgendwo theoretisch abgespeichert, nicht zu sagen, du bist immer so, sondern vielleicht auch so nehme ich dich wahr und so wirkt es auf mich. Aber das Ganze halt umzusetzen, das ist die große, das große, große Herausforderung. Ich habe aber gelernt, man kann das lernen und ihr habt da auch ein ganz cooles Tool dazu und über das möchte ich dann jetzt dann gleich sprechen. Aber mir zum Beispiel geht es auch ganz oft so, dieser Fight-and-Flight-Modus, Hengame, du hast den angesprochen, sobald es kritisch wird, man kommt ja sehr rasch in das rein und das ist echt nicht so leicht, sich da auch dann selbst irgendwo zu regulieren und vielleicht auch einmal ganz kurz durchzuatmen. Mir ist es immer wieder so gegangen, wenn ich mit Kunden arbeite, mein Fokus ist ja eigentlich Business Development beziehungsweise Strategie. Ich bin aber der Meinung, und da stehe ich auch zu 100% dahinter, ohne die Organisation, ohne das Thema Leadership ist Strategie, ist Business Development auch nicht wirksam. Damit mache ich ja immer wieder mal Organisationsentwicklungsthemen mit Kunden. Und am Anfang war das immer ein großes Desaster für mich, wenn es dann in so einem Workshop mal so richtig gekrocht hat. Gell? Mittlerweile kann ich es genießen, ich habe das auch gelernt und habe auch verstanden, es ist ja unglaublich wichtig. Also wenn das so harmonisch und wischiwaschi weichgespült abläuft, dann kann man eigentlich nicht ganz viel mitnehmen. Aber jetzt kommen wir auf euer Thema noch ein bisschen mehr. Hengame, du hast mich am Naschmarkt gecatcht mit der Simulation von schwierigen Gesprächen und du hast erzählt, ihr nutzt da sogar Schauspieler, die dann da mitarbeiten. Ja. Was hat es damit auf sich? Wie funktioniert das?
Also vielleicht noch ganz kurz, wie wir zu dem gekommen sind. Ich bin ja schon seit eh und je begeistert von Künstler, alles in all ihren Facetten, sei es jetzt Musiker, sei es jetzt Schauspieler und so weiter. Und ich habe oft einfach im Hintergrund immer beobachtet, ihr habt ja auch natürlich in der Rolle vom Marketing ja auch immer das Glück, mit ihnen sehr viel zu arbeiten, ja, sei es, dass wir sie für Veranstaltungen gebucht haben oder für Kampagnen mit ihnen zusammengearbeitet haben. Und ich habe sie immer über Jahre beobachtet, die haben etwas, was uns im Business fehlt. Nämlich, wenn es darauf ankommt, funktionieren sie. Wie ist das möglich? Das heißt, dass ein Schauspieler weiß, wenn er auf der Bühne im Theater steht, wenn der Vorhang quasi fällt, dann beginnt es. Ja? Das heißt, das muss funktionieren, sonst bucht kein anderer mehr ein weiteres Ticket bei ihnen. So. Das Gleiche haben wir, wenn ein Orchester miteinander spielt. Da war ich ja noch mehr fasziniert, weil ein Orchester hat oft nicht die Möglichkeit, weil wenn die Künstler unterschiedlich irgendwo sitzen, in unterschiedlichen Ländern und sie werden quasi zu einem Ensemble zusammengeführt, die bekommen vorab die Noten und sie müssen jetzt, sagen wir mal, nach Japan fliegen oder nach Warschau fliegen und dort zu spielen. Die kommen zusammen. Ich habe das jetzt erlebt mit 14 bis 16 Musikern, die zusammenkommen und die hatten genau 2 Stunden Zeit zu proben, bevor 1000 Leute gekommen sind. Und ich habe sie wirklich beobachtet, wie die arbeiten, wie sie miteinander kommunizieren. Und sie haben auf der Bühne, wenn auch etwas vielleicht nicht so funktioniert hat, wie sie das in der Vorstellung hatten, sie haben sehr viel mit Augenkontakt, mit Blickkontakt und auch mit ihren Körpern sehr viel gearbeitet. Und es hat funktioniert und da war Standing Ovation. Und ich habe mir oft immer gedacht, warum können wir nicht auch diese Denke in Business übersetzen? Jeder für sich muss üben. Ja? Also es geht darum, dass wir uns selbst trainieren. Das geht auch, ist ein Teil der Selbstregulation, heißt auch die Lernfähigkeit von uns selbst weiter anzutreiben. Und dass damit wir überhaupt miteinander, und wenn wir jetzt sagen, in einem Ensemble oder in einem Theaterstück miteinander funktionieren können. Und aus diesem heraus kam dann die Idee auch der Experience Simulation, wo wir gesagt haben, wir wollen immersive Trainingsumgebungen schaffen, wo die Teilnehmer wirklich eintauchen in das Erlebnis und aber realitätsnah. Das heißt, jede Führungskraft oder Mitarbeiter, der in unsere Simulation kommt, bringt sein eigenes Anliegen aus der echten Welt. Das ist kein Rollenspiel, da grenzen wir uns extrem ab, weil wir sagen, in einem Rollenspiel gehst du in eine fremde Rolle, da bist du wieder nicht du. Ja? Wir wollen, dass du bleibst, du kommst mit deinem Herausforderung in die Simulation Und der Schauspieler geht mit dir in dieses Gespräch und reagiert aber auch intuitiv auf was du sagst. Und die Personen, mit denen wir arbeiten, machen das natürlich auch schon länger, weil die auch in medizinischen Bereichen mit medizinischen Teams zum Beispiel arbeiten. Die machen das ja schon seit vielen Jahren, wo zum Beispiel die Jungärzte darauf vorbereitet werden, wie sie mit Angehörigen umzugehen haben oder mit schwierigen Patienten umzugehen haben. Das heißt, auch diese Leute werden über Jahre darauf ausgebildet. Piloten, Hostessen. Was ist, wenn jemand einen Herzinfarkt mal bekommt auf einem Flug? Die wissen, was zu tun ist. Die haben das so oft geübt, dass wenn der Fall eintritt, sie abrufen können, was für Handlungen zu setzen sind. Und diese Logik haben wir in unsere Simulation gebracht. Umso öfter du das trainierst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine ähnliche Situation, also nicht nur die Wahrscheinlichkeit, sondern das ist einfach auch aus der Neurowissenschaft, du kannst es schneller abrufen, wenn du in einer ähnlichen oder gleichen Situation bist. Weil du regulierst auch dich in diesem Moment. Und hier haben wir unsere Coaches auch, wo die Stefanie auch natürlich aus 300 Dimensionen auch draufschaut, in den Reflexionsrunden bekommen die auch Feedback. Auch die Teilnehmer selber geben sich Feedback. Das hilft natürlich auch, ja? Dass sie auch eine Außenperspektive von Menschen, die sie nicht so gut kennen, auch bekommen können.
Ich finde das jetzt einen super spannenden Hinweis, dass du auch nochmal gesagt hast, es geht nicht um Rollenspiel. Simulation ist was anderes und das stimmt natürlich. Ja. Also Peter und ich kommen ja beide aus, zumindest ich, und ich glaube der Peter auch ein Stück weit aus der Simulationswelt, und da geht es eben darum, den Teil der Realität, den man eben nicht gerade greifbar hat, irgendwo durch eine Simulation abzubilden. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast. Die Person bleibt in ihrer Rolle und den Rest baue ich halt so realitätsnah wie möglich drumherum. Und letztendlich geht es der, das hast du auch gesagt, darum, wenn, also du hast es etwas anders ausgedrückt, aber wenn wir Führung tatsächlich als ein zentrales Element unserer Arbeit erkennen, dann sollten wir das eben auch genauso trainieren, wie wir unsere fachlichen Skills als jemand, der eine fachliche Aufgabe zu erfüllen hat, trainiert, wie jemand, der in Verhandlungen, also wenn wir über 25 Millionen Euro Abschlüsse verhandeln, dann wird das hoffentlich vorher trainiert. Warum nicht auch Mitarbeitergespräche trainieren? Warum nicht auch dieses und jenes? Und ich bin auch in dem Zusammenhang hoffentlich selbstkritisch genug, als dass mir jetzt 1000 Dinge einfallen, die ich auch besser mal simulieren sollte. Weil wir Führungskräfte ja neben einem vollen Terminkalender auch häufig unter einer gewissen Überheblichkeit leiden und dann glauben, naja, ich stelle mich da mal schnell auf eine Bühne und erzähle was, und dann kleben aber 200 Menschen an dir und legen jedes Wort auf die Goldwaage, und es wäre schon klug, jede einzelne Führungssituation möglichst gut zu trainieren, mindestens die, die ich für relevant erachte.
Mhm. Absolut. Und ich glaube, du hast ja auf den Punkt gebracht, du wirst auch beobachtet in all deinen Facetten, wenn du auf der Bühne oder wo auch immer du stehst und deine Botschaft vermittelst in deiner Rolle einfach. Das gehört natürlich dazu. Ja.
Hey, du, ganz konkret würde mich auch persönlich interessieren, wenn ich jetzt zu euch komme mit einem Thema und dann eben diese Simulation mache, und eben mein Verständnis, ein Schauspieler spielt dann zum Beispiel meinen Mitarbeiter, mit dem ich jetzt gerade ein konkretes Problem habe. Wie läuft das ab? Wie oft wird zum Beispiel diese Szene wiederholt? Wer gibt mir dann wann wie Feedback? Wie ist da aus eurer Erfahrung auch so die Lernkurve? Was man sagt ja immer, wie sagt man, 10.000 Stunden muss man was machen, um dann Profi zu sein. Reicht eine Simulation, mache ich das 10 Mal am Tag? Also wirklich ganz konkret, wie kann ich mir das vorstellen?
Steffi, magst du oder soll ich?
Ja, wir haben natürlich im Rahmen der Konzeption haben wir da hin und her überlegt, wie wir denn das am besten aufsetzen können, dass unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen den allermeisten Mehrwert davon haben. Peter, du hast was sehr, sehr Wesentliches angesprochen. Übung macht den Meister, das alte Sprichwort. Und je öfter, desto besser. Jetzt haben wir gesagt, in der tatsächlichen Unternehmens- und PE- und OE-Realität ist es nochmal so, dass es zu allermeist begrenzte zeitliche Kapazitäten gibt. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir können ein bisschen steuern. Und was wir tun können, ist, dass wir, wenn wir in die Unternehmen gehen, dann können wir zumindest darauf achten, dass die Gruppen kleiner sind als die sehr gängigen 10 oder 12 Personen, die sich dann zu einem Seminartag zusammenfinden. Wir machen das bewusst kleiner und ermöglichen so, denn so haben wir es jetzt einmal konzipiert, denn 6 Personen, die wir mit on board haben, mehrere Durchläufe am Tag. Klug wäre natürlich, sofern Ressourcen vorhanden, wäre das unsere Empfehlung zu sagen, das macht es jetzt einmal und das macht es sicher noch einmal zu einem Follow-up-Termin. Und dann schauen wir in der Zwischenzeit, was ist passiert, zwecks Nachhaltigkeit und Transfersicherung, wie ist es euch denn ergangen? Und im zweiten Durchlauf kann man dann noch einmal feintunen, ja, und sagen, okay, das und das habe ich erlebt als Führungskraft, das und das ist im Gespräch gut gelaufen, das ist weniger gut gelaufen, da möchte ich noch einmal im Detail draufschauen. Also unsere Empfehlung wäre, da sicher 1-2 Tage zu verbringen und dann nach einem gewissen Zeitabstand, je nachdem, um welches Thema es konkret geht, weil Mitarbeitergespräche sind ja meistens am Anfang des Jahres, also da wäre ja dann sehr viel Zeit dazwischen, aber wenn man jetzt sagt, Performance-Gespräche oder Erwartungsgespräche, die finden vielleicht in regelmäßigeren Abständen statt, dass man das entsprechend aufsetzt und eintaktet. Ja, also für mich oder besser gesagt für uns wäre das ein Thema, das durchaus etwas öfter angegangen werden darf, als mit den obligatorischen einen Tag Seminar.
Würden wir auch empfehlen, das auch so zu machen. Mhm. Du kannst ja, wir simulieren ja entweder Führungskraft zu Mitarbeiter, Führungskraft zu eigener Führungskraft oder auf der Peer-Ebene. Mhm. Ja, weil wir haben auch sehr viele Reibereien, wie wir alle wissen, in abteilungsübergreifenden Arbeiten, Tätigkeiten, wo wir mit den Abteilungen arbeiten müssen, aber dann auch oft an der Kommunikation vielleicht scheitert oder auf der Beziehungsebene scheitert. Und das sind auch zum Beispiel Themen, die man auch sehr gut in einer Simulation abfangen kann.
Genau, also per se, wir haben uns dafür entschieden zu sagen, dass Führung unser Hebel ist. Da wollen wir ansetzen. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen zu sagen, wenn es für Führung gut klappt, dass man dieses Konzept nicht auch auf die Mitarbeiterebene bringt. Tatsächlich gibt es da sogar schon Unternehmen, die das mitdenken, wenn man das Führung anbietet. Und wir wollen zum Thema Erwartung oder Performance sprechen. Wäre es nicht dann auf der anderen Seite, um das Boot in Balance zu halten, auch klug, die Kommunikationskompetenzen in diesen Situationen beziehungsweise das Druckerleben, das Druckempfinden auch auf der Mitarbeiterseite bedenken und auch die Mitarbeiter entsprechend zu unterstützen. Habe ich wirklich cool gefunden, weil es für mich im ersten Moment noch so ein Ding war, wir sind eigentlich in der Führung unterwegs. Und aber ich habe dann ein bisschen nachgedacht, ja, es macht systemisch total viel Sinn, weil dann kann man möglicherweise die eine oder andere Wechselwirkung abfangen, wenn auch der Mitarbeiter die Möglichkeit hat, so ein Szenario einmal zu simulieren.
Was vielleicht auch noch so oft gekommen ist, natürlich, wenn wir dann mit Unternehmen sprechen, wir wollen ja natürlich nicht, dass die ganzen Führungskräfte oder auch nur ein Teil davon in der gleichen Simulation sitzen. Weil ich möchte ja, das sind wir wieder bei dem Thema Gesichtsverlust, ja, Bedrohungssystem, also da geht dann natürlich sehr vieles dann durch die Köpfe. Aus diesem Grund haben wir 2 Formate. Also das eine ist das offene Format, da können die Firmen ihre einzelnen Führungskräfte einfach hinschicken, da sind sie mit unterschiedlichen Firmen in Kleingruppen zusammen, da lernen sie auch voneinander. Und wenn es dann maßgeschneidert für die Firmen sind, braucht es immer ein Oberthema. Und da muss man auch sehr kritisch mit denen, das arbeiten wir dann auch sehr kritisch, welches Thema passt auch dazu, dass genau solche Sachen nicht passieren. Wir wollen ja niemanden bloßstellen, wir wollen ja erlebnisorientiert trainieren. Also das muss man natürlich auch berücksichtigen.
Das gehört vielleicht nicht unbedingt in die Diskussion, weil ich frage mich in dem Zusammenhang manchmal schon, ob wir nicht insgesamt da auch hier und da mal zu übervorsichtig sind. Also wir hatten vor etlichen Wochen den Andy Kolb hier im Podcast, weiß nicht, wie tief ihr in der Mountainbike-Szene seid, Profi-Downhiller, sensationeller Typ, und mit dem hatten wir ganz viel das Thema Training, 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 Vorbereitung, Vorbereitung, was eben im Profisport so wesentlich ist und was ihr ja jetzt auch sagt, es geht im Grunde genommen, ob ich jetzt Simulation oder Training nenne, es geht um Vorbereitung. Und jetzt sagst du, naja, aber man darf jetzt auch nicht zu viele Führungskräfte gemeinsam, weil dann fühlt sich immer bloßgestellt. Hey, wenn ich an einen Trainingsparcours im Profi-Radsport denke, beim nationalen Skikader, die fahren alle die gleiche Strecke, die sehen ganz genau, wer wie performt. Und wir trauen uns das immer nicht, dass unsere Führungskräfte gegeneinander da vielleicht auch performen. Also, ist vielleicht auch mal so ein Denkanstoß, wie sensibel wollen wir denn wirklich und müssen wir denn wirklich sein und ist nicht so ein bisschen gegenseitig challengen
auch schon mal ganz gut. Bin ich auch absolut bei dir. Ich glaube, erstens mal neue Formate ist schon mal ein mutiger Schritt, mal überhaupt mal ein neues Format mal auch auszuprobieren, wobei sehr hohes Interesse ist, weil gerade das einen anderen Ansatz reinbringt. Aber ich bin absolut bei dir. Wir dürfen und wir können mutiger sein und auch ein bisschen von den Menschen ein bisschen was abverlangen. Weil das gehört auch dazu. Das ist ja auch ein Thema, das die Realität auch abbildet. Mhm. Wir haben einfach Situationen, wo wir miteinander dort sitzen und wir müssen es miteinander besprechen oder wir müssen das auseinander dividieren oder miteinander diskutieren. Ich habe nur das weitergegeben, was hauptsächlich jetzt als Gedankenanstoß von einem Unternehmen kommt. Aber den Mut zu haben, mal es zu probieren und dann zu schauen, wie kann man das vielleicht nochmal optimieren, bin ich absolut mit dir.
Ja, und vielleicht auch einmal da als Führungskraft die Samthandschuhe auszuziehen. Genau wie du sagst, Thorsten, wir sind zum Teil schon sehr, sehr vorsichtig. Aber ich glaube, jetzt kommen wir dann genau auf den Punkt, wenn die Beziehungsebene grundsätzlich stimmt, dann kann ich ja da echt mal die schwierigen und kritischen Sachen ansprechen. Und das ist ja die Herausforderung oder Aufgabe von uns Führungskräften, genau dafür zu sorgen, dass es eben eine Umgebung gibt, wo man nicht nur die schönen und netten Dinge aussprechen kann, sondern auch einmal sagen, was mal schlecht gelaufen ist, was vielleicht einmal richtig scheiße war. Und da eben noch einmal, da haben wir schon aus dem Profisport sehr viele Dinge mitnehmen können und lernen dürfen.
Ich sage jetzt einmal anschließend zu dem, Peter, man muss in der Lage sein oder sollte ein Raum oder eine Kultur vorherrschen, wo das möglich ist. Da gibt's ja das Konzept von der Amy Edmondson, das ist jetzt gerade in sehr vieler Munde, das Thema psychologische Sicherheit.
Genau, ja.
Und ich bin der Meinung, da hat gerade Führung eine besondere Aufgabe, ja, oder eine besondere Verantwortung. Und das passt dann wieder ganz, ganz hervorragend, wenn dieses, wie nenne ich es jetzt, dieses Biotop gegeben ist, wenn die Kultur das hergibt, dass ich Vertrauen habe, wenn Fehler passieren oder ich Schwierigkeiten erlebe, dass ich das ansprechen darf, ohne Angst haben zu müssen, dass ich beschämt werde oder dass es irgendwelche Nachteile oder Repressionen gibt für mich, dann ist das natürlich eine sehr, sehr günstige Ausgangslage für schwierige Gespräche. Ich weiß, von der Führung wird es verlangt oder gewünscht, dass sie mit Mitarbeitern so agieren. Untereinander, glaube ich, haben wir noch ein bisschen mehr Nachholbedarf, was dieses Thema anbelangt. Da erlebe ich zumindest immer, dass die Unsicherheit zum eigenen Kollegen oder zum Abteilungsleiter, Teamleiter, Gruppenleiter in das nächste Zimmer rüber streckenweise größer ist als wie die Beziehung zum Mitarbeiter oder zu meinen Teammitarbeitern, also zu meinen Teamkollegen, wenn ich die kenne. Ja? Also das ist ein ganz spannendes Paradoxon und ich glaube, es ist immer noch sehr stark verknüpft mit diesem Bild, dass wir alle, oder was immer noch sehr stark, nicht alle, ich möchte nicht generalisieren, aber was uns halt immer noch so ein bisschen verfolgt, wird jetzt anders durch die neuen Generationen, die da immer wieder auch in den Vordergrund jetzt kommen. Wie sollte denn eine Führungskraft sein? Es gibt so viele Glaubenssätze und Vorstellungen und ein wirklich ein heroisches Bild streckenweise, das gelegentlich auch kultiviert wird in den Häusern, muss ich dazu sagen. Es hängt auch immer sehr stark von der Unternehmenskultur ab. Gibt es verschiedene Ideen, wie denn eine Führungskraft so zu sein hat. Und das ist manchmal hilfreich und manchmal auch weniger hilfreich, wenn ich es so ausformulieren darf. Egal, ob es jetzt um die Beziehung Führung zum Mitarbeiter geht oder auch Führung untereinander, weil dann muss man sich ja noch vorstellen, wenn wir alle die Idee haben von einer sehr starken, unbesiegbaren, ich bin immer erreichbar und permanent on Person haben, naja gut, was glauben wir dann, wie es mit allen anderen ist? Ne? Also da würde ich schon einfach auch kritisch hinterfragen, ob das immer noch der Zeitgeist ist. Aber die Hängerme und ich, wir haben gestern ja das noch einmal kurz andiskutiert und haben gesagt, ja, es wird sich in der Zukunft zum Thema Führung ohnehin, ob wir wollen oder nicht, wird sich sehr vieles ändern. Ja, und dann ist es halt die Frage, wer ist bereit für die Veränderung? Wer will mitgestalten und wer will mittragen?
Also jetzt sind wir sehr erfolgreich von ein bisschen von unserem roten Faden abgekommen, was aber total super war, weil das so coole Inputs von euch waren und so eine coole Diskussion. Ich würde es trotzdem gerne zu einem Thema noch zurückleiten, was wir uns vorgenommen haben, mit euch zu besprechen, was auch so den Kern von Führung, ja nicht den Kern von Führung ausmacht, sondern was häufig mit Führung einhergeht. Und ihr habt, da sind der Peter und ich drüber gestolpert, auf LinkedIn darüber gesprochen und geschrieben, über die Einsamkeit in der Führung. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich zukünftigen Führungskräften bei uns immer stelle. Hey, sei dir darüber bewusst, das macht einsam. Bist du bereit dafür?
Gute Frage.
Und ihr könntet diese Frage vermutlich viel eloquenter stellen, aber was fällt euch auf? Wie kommt es dazu? Was macht es mit einer Person? Und vor allen Dingen, was kann ich denn tun als Führungskraft, um dem entgegenzuwirken? Denn es ist so. Führung macht einsam. Ist jetzt sehr plakativ und gibt es in Abstufungen etc. Aber im Wesentlichen würde ich das zu 100% so unterschreiben. Also was macht es mit Menschen? Was ist eure Empfehlung? Was sind eure Erfahrungen auch in der Arbeit mit Führungskräften, um da einen Gegenimpuls zu setzen?
Ich würde jetzt mal kurz aus der psychosozialen Perspektive antworten und ich glaube, die Hängerme kann es dann ganz, ganz wunderbar aus der Praxis auch berichten. Einsamkeit ist ein subjektives Gefühl. Das kann man nicht immer punktgenau eingrenzen. Per se sagt Einsamkeit ja nur, unter Anführungszeichen, dass ich im Moment nicht über ausreichend sozial tragfähige Verbindungen und Beziehungen verfüge, nicht in dem Ausmaß, wie ich es brauche oder mir wünschen würde. Ja, das hat mehrere mögliche Varianten, wie sich es auswirken kann. Also es gibt Menschen, die leiden gesundheitlich darunter. Also egal, ob es jetzt Führungskräfte sind oder ob es Privatpersonen sind, das ist dann unabhängig. Die kriegen körperliche Symptomatiken, die dann interessanterweise eben gar nicht einmal unbedingt auf dieses Thema zurückzuführen sind. Oder dass sie gar nicht selbst gleich am Radar haben, dass es das ist, dass ich mich allein fühle in meinem Sein. Bei der Führung, glaube ich, ist es ähnlich. Da ist die große Herausforderung, wunderbar, Thorsten, dass du es so klar am Radar hast und dass du danach fragst. Das finde ich wirklich ganz, ganz großartig, große Klasse. Weil in meiner Erfahrung ist es so, dass sie möglicherweise viele, viele andere Themen oder Gründe entdecken, warum sie sich nicht rund oder nicht wohlfühlen in ihrer Rolle oder in ihrer Funktion. Und erst im Gespräch kommt man dann drauf, aha, okay, in der Reflexion, was mir wirklich abfehlt, sind die Beziehungen. Weil wenn man sich jetzt einen Führungsalltag vorstellt, ist der geprägt von vielen, vielen, vielen Meetings, sehr vielen Tür- und Angelgesprächen und ganz, ganz selten geht es um das Thema Resonanz. Resonanz ist für mich so ein bisschen der Gegenentwurf zur Einsamkeit. Wenn ich den Eindruck habe, ich habe ein Gegenüber, das mit mir in Resonanz tritt, Und das ist nicht nur das Smalltalk zwischendurch, sondern da geht es um Themen wie, fühle ich mich gesehen? Fühle ich mich vom anderen wahrgenommen, so wie ich jetzt gerade da bin? Kann diese Person erkennen, wie es mir geht? Kann ich mich mitteilen und werde ich gehört? Dann sind das Momente, die absolut gesund sind. Und das sage ich ganz bewusst. Also für die mentale Gesundheit, auch in der Führungsrolle. Ja. Was kann man denn dagegen tun? Resonanzmomente schaffen. Das ist nicht einfach. Ich weiß, in einem starken, gut eingetakten Führungsalltag ist es immer die Frage, wie viel Zeit haben wir dafür und wie viel Zeit wollen wir uns auch nehmen. Aber all along empfehle ich es sehr, weil es uns A, resilient macht und weil das, wieder zurück zum Thema, unsere Beziehungen stärkt zu anderen und auch zu uns. Resonanzräume, wie kann man sich das vorstellen? Zu dem, was wir vorher hatten, Führung, der Führung oder den Führungsteams die Möglichkeit geben, sich untereinander auszutauschen. Und ich spreche nicht immer unbedingt klassisch über die Kamingespräche, die ja, glaube ich, dann immer sehr gerne auch geprobt und eingetaktet und organisiert werden. Ich sehe das eher so im Bereich auch der Supervision, dass man sagt, setzen wir uns doch einmal zusammen als Team und überlegen, was waren denn so die Fälle, die uns beruflich in der letzten Zeit beschäftigt haben. Auch das kann maximale Resonanz erzeugen, weil man dann voneinander merkt und miteinander lernt, hey, dem da drüben, meinem Kollegen aus der Abteilung 3, der hat ähnliche Herausforderungen, beschäftigt sie zwar fachlich vielleicht mit was anderem, aber er hat menschlich und in seiner Rolle genau dieselben Themen. Und ich würde das sehr empfehlen und würde mir das sehr wünschen. Das kann man klasse moderieren lassen. Man müsste es halt wahrscheinlich im Business-Setting etwas anders nennen. Aber ich halte es für absolut wertvoll, das in regelmäßigen Abständen anzubieten für Führung, dass die Möglichkeit haben, hier in einem geschützten Raum sich gegenseitig auszutauschen, um in Resonanz zu kommen untereinander. Ja, also das ist zumindest das, was ich jetzt in meiner beruflichen Funktion hier hervorstreichen würde.
Mhm. Also vielleicht kann ich jetzt, es gibt ja so aus Erfahrung, die wir auch Personen, die man kennt, die in Burnout gegangen sind. Die wurden ja stigmatisiert. Man hat sie vergessen, den Moment, wo sie in den Burnout gegangen sind, also in den Krankenstand. Man hat nicht mehr über sie gesprochen. Das ist jetzt mal auch die Einsamkeit, wenn ich jetzt nicht mehr kann. Ja, das ist jetzt auch mal, ich bin jetzt von der Bildoberfläche verschwunden. Was aber eine Person erfolgreich geschafft hat zum Beispiel, ist zurückgekommen nach einem Prozess der von Behandlungen und hat ganz offen, hat allen Mut zusammengerissen, sind wir wieder beim Thema Mut, und hat ganz offen über dieses Thema gesprochen. Diese Person hat so viel Anklang bekommen, weil die Leute, das Umfeld plötzlich so offen war und auch über ihre Themen gesprochen hat. Und somit wurde diese Person sogar weiter befördert, weil ein Träger von Botschaft war. Das heißt, man hat einfach gesehen, dass die Person, die so, nach erstem Eindruck, die keine Kraft mehr hatte, das weiterzumachen, wieder eine neue Kraft hatte, um Menschen in eine ganz andere Richtung zu führen. Und was wir halt oft erleben, ist dieses gefühlte Heldentum. Wenn wir Führung in einer Führungsebene sind, es ist geschlechterunabhängig, ja? Das kann ich auch sagen. Wir glauben, wir müssen alle Probleme der Welt selber lösen. Wenn ich es nicht tue, bin ich schwach. Ja, ich habe das selbst in der Corona-Phase sehr stark erlebt. Jeder hat Abteilungsleitung hat die Aufgabe bekommen, selbst eine Lösung zu finden für ein Thema, wo ich keine Ahnung hatte, was jetzt passiert. Und ich hatte niemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Und es hat sich auch so eingependelt gehabt, dass auch die Führungskräfte, obwohl wir alle im gleichen Boot gesessen sind, nicht miteinander gesprochen haben. Weil wir hatten alle die gleiche Herausforderung. Und irgendwann habe ich das Telefon genommen, habe ich einfach einen Kollegen, den anderen Abteilungsleiter angerufen und gesagt, du sag einmal, wie geht's eigentlich dir? Und diese 10 Minuten haben mir mehr geholfen, haben mich aus meiner Isolation rausgeholt. Aber wahrscheinlich wäre auch keiner auf mich zugegangen. Also braucht immer diese eine Person, die dann vielleicht den ersten Schritt auch macht, ja, aus dieser Isolation und diesem Gefühl auch rauszusteigen. Und ich denke mir immer so, das erinnert mich ein bisschen an so Batman und so weiter. Ja, weil quasi wir haben zwei Identitäten, die eine, die starke Person oder Spider-Man, aber dann, wenn wir in unserem privaten Ich sind, dann entkostümieren wir uns. Und irgendwie müssen wir doch diese Welten ein bisschen zusammenführen.
Krass eigentlich, gell? Dass es ein Event wie ein Burnout braucht, damit Führungskräfte wieder mal miteinander zum Reden anfangen. Einer unserer Gäste, der Martin Kumpold, hat da auch sehr cool gesprochen über die Verletzlichkeit von Führungskräften, wie wichtig das ist, das auch mal zu zeigen. Und ich kann das Beispiel mit Burnout, ich habe das jetzt super gefunden, weil ich kenne es aus eigener Erfahrung, nicht ich war im Burnout, aber ein Kollege war im Burnout, ist dann zurückgekommen und hat sehr offen über das gesprochen. Und das hat eben tatsächlich uns allen geholfen, mal zu sagen oder auch eben nicht im moderierten Gespräch, sondern einfach beim Kaffee oder bei einem Bier, hey, wie geht's denn dir eigentlich? Und dann sind wir draufgekommen, dass nicht jedem gut geht und dass wir zum Teil ähnliche Themen haben. Und das miteinander reden und sich da gegenseitig unterstützen, wie wichtig das ist. Insofern auch vielen Dank für die Analyse zur Einsamkeit der Führungskraft. Habe ich super gefunden. Und jetzt wäre meine voll spontane Frage und bitte, liebe Stefanie, darf ich mich von dir mal coachen lassen, so ein bisschen analysieren mit deiner, wie hast du das genannt, mit der psychosozialen Brille?
Du bist jederzeit herzlich willkommen, Peter.
Ja, wir machen es jetzt. Ja, wir machen es ja jetzt, sowas gemeint. Jetzt, wir werden uns eine Stunde Zeit nehmen, aber vielleicht kurz. Passt irgendwo zum, oder passt wirklich gut zum Thema. Ich bin ganz offen, ich hab selbst immer wieder ein Thema mit dem Delegieren. Mit Delegieren von Verantwortung, so wie es ja so sein sollte, und dann aber doch immer wieder zurückrutschen ins Delegieren von Aufgaben. Und ich habe zum Glück, muss ich sagen, sehr viele, sehr tolle Mitarbeiter immer wieder gehabt, die mir auch das Feedback gegeben haben und gesagt haben, hey Peter, immer wenn es heikel wird, wenn es schwierig wird, dann delegierst du nur noch eine Aufgabe. Das heißt, du sagst mir, was ist das Ziel, aber du sagst mir auch gleich, was der Lösungsweg ist. Und das hat die Mitarbeiter natürlich massiv gestört, weil die waren ja fachlich in dem Thema, das sie betreuen, besser als sie. Was bietet immer da jetzt ein? Ihnen zu sagen, wie sie das auch machen. Aber ich habe das selbst oft erlebt bei anderen. Ich erlebe es aber auch nach wie vor bei mir sehr oft, dass ja im Wesentlichen, wenn es gut läuft, dann ist die Organisation und wer hat welche Verantwortung, das passt dann alles. Und wenn es kritisch wird, habe ich oft so das Gefühl, da muss ich mich jetzt kümmern, das muss ich jetzt zur Chefsache erklären. Warum ist denn das so? Was kann ich denn da machen? Siehst du das bei anderen auch?
Also meine erste intuitive Frage war jetzt gewesen, Peter, hast du schon eine Lösung gefunden oder arbeitest du noch daran?
Ja, ich habe eine Lösung gefunden, unter anderem. Aber mir würde es natürlich jetzt wirklich auf die Frage, also hinsichtlich meiner Frage, aber auch ein bisschen allgemeiner, dieses Muster erkennen wir ja oft.
Es ist ein Muster und es ist ein ganz fantastisches Muster. Und in der Führung darf man es halt dann noch exzessiver bedienen und ausleben. Also was ich dir jetzt gleich sagen kann, lieber Peter, wir sind ja alle Menschen, die durch Erfahrungen und Lebensumstände geprägt werden. Eigentlich von frühester Kindheit an. Und wir haben unsere Muster, die wir aus diesem Grund auch mittragen. Was sind denn Muster? Muster sind per se Versuche, Lösungen herbeizuführen, die uns tatsächlich zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit irgendwann einmal sehr behilflich waren. Ja, das hat uns weitergebracht. Jetzt zum Beispiel, du wirst vielleicht kennengelernt haben, wenn du etwas zur Chefsache erklärst und dich darum kümmerst, dann wird das so erledigt, wie du es gerne hättest. Ja, ist an sich ja nicht unbedingt ein Nachteil. Die Muster ganz generell sind immer darauf ausgelegt, tatsächlich uns zu unterstützen. Ja, darum haben wir sie. Es passiert nur im Laufe unseres Lebens, und das hast du jetzt so wunderschön beschrieben, dass manche Muster nicht mehr tragfähig sind. dann zwickt's und zwackt's und man erkennt in der Auseinandersetzung mit anderen, dass der herkömmliche Weg, den man immer gegangen ist und der vielleicht auch lange, lange Zeit sehr erfolgreich war, so nimmer funktioniert. Das heißt, das hast du erkannt, wahrscheinlich in Gesprächen mit deinen Mitarbeitern werden sie dir das zurückgespiegelt haben. Peter, bitte nicht, lass mich doch auch selbst versuchen. Und dann wäre also aus meiner Sicht einmal der erste Weg, Punkt 1, einmal darüber nachzudenken, ja, okay, es findet statt, ist in Ordnung, aber welche Lösungen oder welche Schlüsse ziehen wir daraus? Ja, in meiner Arbeit ist es relevant. Also ich bin ja keine Psychotherapeutin, die jetzt in den letzten Ecken der Kindheit sozusagen herumkramt, um dort Lösungen oder Gründe oder Beweislagen zu finden fürs Hier und Jetzt. Mein Zugang ist sehr lösungsorientiert und ich würde dann mit dir mal versuchen, drauf zu blicken und zu schauen, okay, hast du schon andere Situationen in deinem Leben erlebt, wo es dir gelungen ist, dieses Muster zu verändern? Und ist es möglicherweise auch eine gute Idee, wenn du diese Situation kennst, sie im Berufsleben anzuwenden, diesen Weg, der dich dorthin gebracht hat? Das wäre jetzt einmal so ganz aus der Hüfte geschossen, ganz, ganz flott das, was ich mal mit dir gemeinsam anschauen würde, damit du in diesen Situationen dich sicherer, besser und weniger im althergebrachten Muster bewegst, zum Wohle von dir selbst und zum Wohle deiner.
Ja, spannend. Cool. Was ich tatsächlich auch gemacht habe, ich kenne das Thema ja natürlich und ich spreche das auch sehr offen an, gerade wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die mich jetzt noch nicht so gut kennen, und suche mir dann aber auch immer Leute, die wirklich darum bitten, gibt es mir Feedback, wenn das passiert. Und allein auszusprechen, gibt es mir Feedback, bedeutet für mich auch, ich achte dann drauf und schaue mir dann vielleicht die Person auch in einem Meeting an und da reicht dann oft der Blick zu merken, so, okay, passt, tritt dir mal den Schritt zurück und lass die anderen. Aber danke.
Sehr cool. Lieber Peter, du hast mit einer Story zu einem Verhalten, was dir selber gar nicht so sehr taugt, vielleicht so ein bisschen den Weg geöffnet, dass wir es schaffen, das Gespräch leider, muss ich sagen, so langsam Richtung Ende zu führen. Und ich glaube, wir müssen die beiden nochmal einladen oder wir gehen gemeinsam auf den Naschmarkt oder sowas. Das wird mir sowieso viel mehr taugen.
Und hoffentlich sehen wir euch auch beide in einer unserer Simulationen, dass wir euch das auch mal selber anschauen.
Ja,
und vielleicht auch
das will ich auf jeden Fall sehen.
Ja? Genau. Freuen.
Letzte Fragen sind bei uns immer sehr, sehr persönliche und wir kratzen immer mit den Hufen und hoffen, dass eine coole Story ans Tageslicht kommt. Und heute habe ich wieder die große Freude, unsere gemeinsame Lieblingsfrage stellen zu dürfen. Und die geht an euch beide, liebe Hängermelige, liebe Stefanie. Was ist in eurer Karriere als Führungskraft euer biggest fail? Was habt ihr richtig verbockt? Geschichte, wie der Peter sie gerade erzählt hat, oder noch Ärger, wo schüttelt ihr heute noch den Kopf und sagt, ach du Scheiße, das habe ich richtig, richtig verschissen. Gibt's da was? Und wenn ja, dann ist jetzt der passende Zeitpunkt.
Das große Outing.
Bitte.
Ja, also ich habe da
alle
natürlich...
Alle Ex-Kollegen jetzt weghören.
Ja, bitte alle. Ja, ich würde ja immer eher so bei mir selber anfangen und das habe ich in diesem Fall auch gemacht und würde natürlich überlegt, was würde ich in Zukunft versuchen zu vermeiden. Und ich habe, glaube ich, sehr, sehr viele Jahre geglaubt, Anerkennung entsteht durch Leistung. Ja, also dieses, wenn ich viel arbeite, über meine Grenzen hinweg, wenn ich viel arbeite, dann sieht jemand das, was ich erschaffen habe. Und das war jetzt als eine viele Jahre Berufserfahrung und auch viele Stationen, die ich jetzt auch hatte, wo ich sage, das war eine Fail-Einstellung. Ich habe die Balance nicht gelebt und ich bin dann vor 2-3 Jahren dann drauf gekommen, oh mein Gott, es gab so viele Dinge, die du einfach versäumt hast, du hast sie nicht gemacht, ja, also jetzt auch im Privaten. Also ich würde jetzt, oder das ist mein Ziel, immer noch gute Arbeit zu machen und immer motiviert zu bleiben, aber immer in schöner Balance und nicht auf die Gesundheit, dass sie nicht auf die Gesundheit geht.
Okay, also meinen Worst Moment. jetzt habe ich gerade kurz überlegt. Ich habe da hängen mir ganz gespannt gelauscht. Und ich glaube, das, was mich wirklich, wirklich schmerzt, vor allem, dass jetzt Stefanie, ich, wenn es zurückblickt auf das Vergangene, Stefanie, ich, die ersten Führungserfahrungen, muss ich sagen, da sind jetzt Welten dazwischen, weil ich mir lange Zeit nicht erklären konnte, warum Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht einfach in dieselbe Richtung schauen können wie ich. Egal wie ich es sage, egal was ich tue, ich habe gedacht, ich drücke mich doch verständlich aus. Was ist hier der Fehler? Und ich kann mich erinnern, ich habe mich so aufgerieben an diesem Thema, weil ich dachte, ich bemühe mich, also gerade, dass ich es nicht getanzt habe. Ja, ich dachte, was ist zur Hölle ist hier los? Ja, warum klappt das nicht? Und ich bin dann draufgekommen, weil ich halt immer geglaubt habe, also gedacht habe, das, was ich mir denke, ist jetzt cool und so können wir es tun. Aber ich habe den Fehler gemacht, dass ich die Leute zu wenig an Bord geholt habe. Ich habe nicht da gefragt, wo die Arbeit gemacht wird, sondern ich bin von meinen Gehirngespinsten ausgegangen und habe halt so meine Überlegungen gesponnen, wie man das am klügsten machen kann. Und klar, da geht dir dann irgendwann niemand mit. Also die Klugen steigen gleich aus oder geben dir Feedback. Was ist da los? Oder die Mutigen im Team. Und alle anderen verlierst du sukzessive über den Prozess hinweg. Egal, ob du jetzt einen wunderschönen Tanz hinlegst oder nicht. Das war so mein großes Learning. Ich fange lieber zuerst bei denen an, die wirklich Themen bearbeiten, bevor ich in die große strategische Planung gehe und meine Vision der Sache
entwickle. Hat mich jeder auch verstanden.
Danke für dieses Bild an euch beide, für diese Offenheit. Warum denken die denn anders als ich? Das ist mir komplett unverständlich. Kann man mit Mitarbeitern spielen, kann man mit seinen Kindern spielen, kann man auch mit seiner eigenen Frau spielen?
Ja, Peter, ich habe das immer mit den Ideen. Ja. Immer wenn ich mit einer Idee komme, greift sich für jeder auf den Kopf und sagt, nicht schon wieder. Ja. Kann auch nicht jeder
mit. Ich würde eher einen Vorschlag, der Vorschlag wäre, wir machen ein Fail-Special und treffen uns dazu aber am Naschmarkt in Wien und es gibt natürlich einleitend auch eine Runde Spritzer für alle. Da würden uns sicher noch richtig gute Stories einfallen, aber danke sehr für die gerne. Beiden Stories. Ja, damit darf ich jetzt, habe ich die große Ehre, die abschließende Frage zu stellen und da wollen wir natürlich auch konkrete Stories von euch hören. Liebe Hängermäh, liebe Stefanie, was würdet ihr denn individuell sagen, war euer größter Erfolg in eurer Karriere?
Also ich würde sagen, mutig zu sein, gegen viel Gegenwind trotzdem Entscheidungen getroffen zu haben oder auch einen gewissen Weg gegangen zu sein, der nicht immer einfach war, immer wieder aufzustehen, weitermachen, korrigieren, weitermachen. Und wenn ich heute, egal ob ich auf Veranstaltungen gehe oder ehemalige Kollegen sehe, dass ich mir immer im Bewusstsein hatte, man trifft sich zweimal im Leben, behalte immer eine wertschätzende Beziehungsebene, weil am Ende des Tages hat das viel mehr Wert als alles andere. Und ich glaube, das ist mir gelungen und das ist, was mir persönlich auch am meisten Freude macht. Sonst würden wir uns wahrscheinlich auch in dieser Runde so nicht wiedersehen.
True. Absolut.
Der größte Erfolg in meiner Karriere. Ganz spontan ist mir jetzt ein Bild hochgekommen von einer jungen Kollegin, die ich lange, lange Zeit begleitet habe. Nämlich, ihr werdet mir zustimmen, wenn es um das Thema Vertrieb und Sales geht, gibt es ja gelegentlich Unsicherheiten im Umgang mit Kunden. Wie mache ich das überhaupt? Bin ich geeignet für diesen Job und schaffe ich das? Und nehmen mich die ernst? Nehmen sie mich wahr? Wie ist das alles und wie wird das? Und ich kann mich erinnern, ich hatte mal so einen Tag nach einer langen Begleitung, also ich glaube, das war dann ein Jahr, also von dem Zeitpunkt, wo sie angefangen hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sie dann wirklich komplett in die Selbstständigkeit, ins Arbeiten entlassen habe, da hatte ich diesen Moment, der war so berührend, weil sie gekommen ist und gesagt hat, Stefanie, ich weiß jetzt, was du meinst, es geht nicht um Leib und Leben, weil das ist das Mantra gewesen, das ich ihr immer mitgegeben habe. Ja? Und sie hat gesagt, ich habe das heute zum ersten Mal erlebt Und es ist so schön. Ich weiß, was du meinst. Ich fühle mich jetzt einfach angekommen. Es ist cool in der Rolle. Es passt. Es klappt. Und das war so ein Moment, der mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, weil man dachte, ja, unabhängig von den erreichten Saleszahlen und ach bitte, ja, das. Das war ein Moment, von dem zehre ich heute noch, weil ich da gemerkt habe, ich habe alles richtig gemacht. Und das für sie habe ich alles richtig gemacht. Und das war wunderschön.
Sehr coole Geschichte zum Abschluss. Peter.
Berühmte letzte Worte.
Du hast nicht zu viel versprochen. Der ja. Peter hat gesagt, wir sehen, das wird eine coole Folge. Und recht hat er gehabt.
Das ist schön, wunderbar. Liebe Hängerme, liebe Stefanie, voll cool war's. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Und ja, Naschmarkt-Special werden wir auf jeden Fall machen.
Das steht fix. Alright. Unbedingt.
Genau.
Das können wir dann live streamen.
Genau.
Dann machen wir die In-Control-Fuck-Up-Nights in Wien. Wir suchen schon mal die Location.
Das organisiere ich euch gerne.
Ja, sehr, ja, wunderbar. Dann, wir bringen die Mikros mit.
Perfekt, ja. Super.
Dann hier ein Stück
Großes. Wir freuen uns.
Danke.
Bis bald.
Herzlichen Dank.
Ciao.
Bis bald.